Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss.
Wenn du dann siehst, dass in vielen Sportarten die Psyche, und das ist total akzeptiert, eine Riesenrolle spielt, ist es da nicht auch so, dass Prävention Mangelware ist, sondern dass man da immer nur reagiert auf etwas, auf ein Manko, das dann entsteht?
Und Dr. Burak Yildirim.
Es gibt ja auch diesen schönen Satz, man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Doch, na klar kann man das. Es gibt mittlerweile bildgebende Verfahren, womit man gewisse psychische Aktivitäten messen kann, farblich darstellen kann.
Ich sehe einen Dr. Burak Yildirim, der so frisch aussieht, dass man kaum glauben kann, dass Karneval war in Kölle und drumherum. Es ist wirklich unfassbar. Das ist, sieht super aus und ist fresh. Ich weiß nicht, wie du es machst. Alaaf nochmal.
Alaaf, Kölle Alaaf. Definitiv, vielen Dank. Ja, ich habe eine Top-Visagistin.
Die mich, ach, das ist es.
Die mich für den Podcast hier richtet.
Da uns ja
alle jetzt sehen auch. Ja. Aber nein, mir ist auch wichtig, ich mache mich ja nur hübsch für dich. Du bist ja der Einzige, der mich jetzt sozusagen sieht.
Ja. Krieg ein bisschen Pipi im Auge jetzt gerade.
Deshalb habe ich schon die Pflicht, auch dich gebührend mit einem frischen Lächeln und mit einem frischen Gesicht zu empfangen.
Das ist gut. Ich habe mir auch extra, weil ich finde ja immer sensationell, du hast ja so einen Barber, glaube ich, der, dein Bruder ist es, glaube ich, ne? Der den Bart
richtig
macht. Also ich habe versucht, es zu imitieren. Es ist mir vielleicht auch gelungen. Ich weiß nicht, ob du es schön findest, aber
schick,
es ist auf jeden Fall
schick.
In Shape. Lass es so ein bisschen wilder hier an den Backen. Bin ich da eher von Keanu Reeves inspiriert. Der hat das auch mal so ein bisschen wilder. Jetzt werde ich in meinem Leben nicht mehr Keanu Reeves werden, aber ich probiere das zumindest mal aus.
Keanu Reeves kann versuchen, so zu werden wie du.
Das ist sehr charmant. Das ist sehr charmant. Das habt ihr Südländer einfach drauf. Das ist wirklich genau. So. Oh Mann. Burak, wir haben ein sehr schönes Thema heute und ich finde es durchaus zeitgemäß, weil wir haben festgestellt, dass es in Nachbarländern in der Schweiz, da gibt es eine Versicherung, die unterstützt digitale Lösungen für psychische Gesundheit bei ihren Firmenkunden. Und das heißt, man geht da in der Tat schon ein Stück weiter als bei uns. Das wäre für die mentale Gesundheit tun Krankenkassen hier in Deutschland eindeutig zu wenig. Ich glaube, es gibt auch andere Gebiete, wo sie auch noch aufpolstern könnten. Aber die mentale Gesundheit ist unser Thema und ich bin gespannt, wenn wir da so ein bisschen eintauchen. Da hilft natürlich auch so die Erfahrung, die du als Arzt hast. Und haben wir jetzt auch inzwischen gelernt, dass du ja durchaus jemand bist, der immer einfach auch mit dem Psychomoment gearbeitet hat und auch dem die Psyche immer wieder mal über den Weg gelaufen ist, egal ob in deiner Arbeit zusammen mit Fußballspielern oder also mit sehr sensiblen Wesen teilweise, wo die Psyche auch was ausmacht, aber auch in deinem Alltagsgeschäft. Und ich bin gespannt, wenn wir das so ein bisschen eintauchen, was wir da so lernen können. Und bin aber auch immer wieder begeistert, wenn du von deinem Mental Health Moment der Woche erzählst. Und ich höre, dass es viele Menschen da draußen gibt, also liebe Grüße an der Stelle, die den Mental Health Moment der Woche besonders mögen. Und deshalb bin ich gespannt, wie er bei dir diese Woche war.
Ja, ich war nur stiller Beobachter und im Grunde jemand, der wochenlang die Daumen gedrückt hat. Und zwar für eine junge Dame, die Medizin studiert. Und ich musste, als ich das erste Mal die Geschichte gehört habe, überlegen, ob das bei mir im Studium auch so war. Aber wird es natürlich gewesen sein. Aber ich bin ja da. Ich bin ja durch das Studium wie heißes Messer durch Butter. Ja,
ja, klar. Ja, klar.
Nein, aber Spaß beiseite. Ich kenne seit einigen Jahren eine Familie, Mutter, Vater, zwei Töchter, die Medizin studieren. Eine Zahn, eine Humanmedizin. Und die Humanmedizinerin oder Angehende, die hat... Die ist zweimal in der Statistikklausur durchgefallen.
Autsch.
Ja, und ich so, Statistik, habe ich das überhaupt geschrieben? Also wahrscheinlich ja, im Zweifel, abgeschrieben vor allen Dingen. Und aus dem Gespräch heraus habe ich aber die ganze Zeit so eine Anspannung mitbekommen. Und ich denke, okay, worum geht's denn? Ja, sage ich, und dann schreibt sie halt nochmal. Ja, aber dann nur noch einmal. Und dann sage ich, warum? Ja, wenn sie das dritte Mal die Statistik, also nicht Dermatologie, Orthopädie, Chirurgie, Statistik. Ja, wenn sie zum dritten Mal die Statistikklausur verbockt, dann kann sie ihre Koffer packen und kann nicht weiter studieren. Und ich so, hä? Moment mal, das kann nicht sein. Also nochmal, Statistik, das macht ChatGPT heutzutage. Dem gibst du drei Daten, bupp, dann macht der dir eine Statistik daraus.
Genau.
Aber lange Rede, kurzer Sinn, dann hat die sich wochenlang auf die Klausur vorbereitet und das hat mich so getriggert, dass ich mir gedacht habe, das kann nicht sein. Und jetzt ist ja so, Thema Fachkräftemangel macht ja vor medizinischen Berufen nicht Halt. Und man muss sich immer noch vorstellen, in Deutschland herrscht im weitesten Sinne Numerus Clausus Verfahren. Das heißt, du musst im Grunde ein Abitur haben, 1,0. 1,1 ist schon schlecht. Das heißt, das sind ja schon handverlesene Leute.
Absolut.
Die musst du meiner Meinung nach den roten Teppich am Unicampus ausrollen. Stattdessen wird gesagt, wenn du dreimal Statistik verhaust, kannst du deine Sachen packen und kannst nicht mehr Medizin studieren. Und das war für mich echt schwierig. Und dann kam diese Woche die frohe Kunde, sie hat Statistik bestanden und darf jetzt weiter studieren. Und das hat mich tierisch gefreut, also wirklich. Er hat bei uns mal ein Praktikum gemacht. Und deshalb wusste ich auch, wie tief der Wunsch einfach saß, das war vor dem Studium, eben auch studieren zu wollen. Und ich meine, ich kenne das ja noch von mir, dieser innere Drang, dieser innere Trieb, diese fast schon Alternativlosigkeit, dass man sich wirklich für ein Fach oder für ein Gebiet so interessiert, schon bevor man anfängt zu studieren. Und musste mich einfach wieder mal so ein bisschen auch über das System wundern. Oder habe dann parallel gehört von der zahnmedizinischen Tochter, dass zwei Drittel ihres Semesters, also sozusagen mit denen sie gestartet hat, zwei Drittel davon sind schon raus aus der Uni. Die sind quasi jetzt schon eliminiert, bevor die überhaupt das zweite Staatsexamen gemacht haben. Und da denke ich, Leute, wo wollen wir hin? Also wir haben auf der einen Seite Leute, die studieren wollen, die wir teilweise mehr oder weniger fast schon dran hindern, erstmal überhaupt die Zulassung zu bekommen. Wenn sie die Zulassung haben, dann eliminieren wir sie während des Studiums. Und dann haben wir auf der anderen Seite wiederum Leute aus dem Ausland, die studiert haben, die fertig im Beruf sind, teilweise Fachärzte und Ärztinnen, die wir aber hier nicht arbeiten lassen, weil es heißt, ja, Der Körper in Rumänien, der ist ein anderer als
natürlich
hier in Düsseldorf.
Ja, ganz anders, das kann man ja
genau
nicht vergleichen.
Also, ne, und nichts gegen jetzt Rumänien, nicht falsch verstehen, einfach mal so ein Beispiel aus dem Leben. Und deshalb hat mich es umso mehr gefreut, dass die sagenumwobene Statistikklausur jetzt bestanden ist und die junge Dame weiter ihren Weg gehen kann.
Das ist ein Glück, aber was mir immer dazu einfällt, ist, wie blöd kann man eigentlich sein, dass man immer und immer und immer und immer wieder in einer Fehlerkultur lebt und danach bewertet, anstatt Stärken zu stärken. Es ist für mich nicht mehr zu erklären. Und irgendwo sind wir lieben in Deutschland, ja, ich habe das, glaube ich, schon das ein oder andere Mal auch gesagt, wir lieben das ja irgendwie scheinbar, wenn Menschen am Abgrund stehen. Das ist irgendwie, das triggert uns, das finden wir geil und gucken da auch hin. Und irgendwie scheint es sich auch so durchzuziehen. Und irgendwie scheint es auch zu sein, ich weiß nicht, was bringt das Menschen, die auch über die Zukunft von jungen Menschen entscheiden? Du hast es angesprochen, gerade das Thema, ja, Fachkräftemangel, überall ein Thema, dass man dann nicht einfach unterstützt. Das heißt ja nicht, dass man jemandem das Studium schenkt, aber das heißt doch durchaus auch, dass man da vielleicht einfach auch, ja, keine Ahnung, Support liefert in irgendeiner Form. Und ja, es ist, wir leben irgendwie in so einer Null-Fehler-Gesellschaft. Viel zu oft, was ich.
Ja, und wir leben natürlich, und das zieht sich häufig leider durch Schule und Studium. Und wie soll man es dann im Berufsleben anders kultivieren, dass wir in der Schule und im Studium wirklich auf Ego-Shooter getrimmt werden.
Ja.
Also das heißt, du, ne, nicht kooperieren, nicht, kein Teamwork, weil Teamwork während einer Klausur, hä, habt ihr sie noch alle? Ja, warum denn nicht? Ja. Warum denn nicht? Gib doch vier Leuten eine Aufgabe und sag, ihr müsst die jetzt innerhalb der nächsten 45 Minuten lösen. So, und wenn ihr die gelöst habt, kriegt ihr alle die gleiche Note. Stattdessen erzählt mir dann der Vater von der Zahnmedizinerin, dass die sich gegenseitig die Modelle zerschlagen, weil, also die Zahnmodelle, damit die einen Wettbewerbsvorteil haben. Also ich würde doch nie auf die Idee kommen, jemandem sein Modell kaputt zu machen, wenn der Druck nicht so hoch wäre. Oder da werden die in den Vorlesungen von den Dozenten, nochmal, das sind erwachsene Leute mit einem hochqualifizierten Schulabschluss. Da wird in den Vorlesungen, werden die teilweise so von den Dozenten drangsaliert, dass da regelmäßig 3 bis 4 Studierende heulend den Vorlesungssaal verlassen. Also in was für einer Welt leben wir? Als Dozent muss mir doch klar sein, die Leute, die ich da gerade unterrichte, das sind die, die mir später die Hauer basteln.
Genau.
Oder die Niere operieren. Mhm. Oder den Diabetes einstellen.
Mhm.
Und das macht doch keinen Sinn, die Leute zu drangsalieren. Aber also, nochmal, hochqualifizierte Leute. Also wo andere sagen würden, hey, weißt du was, komm doch zu uns. Komm doch zu uns 100 Kilometer weiter, brauchst du nur einmal über die Grenze. Kommst du zu uns, zahlst weniger Steuern und wir bauen dich gerne bei uns im System ein.
Genau.
Also das
und du verdienst auch noch ordentlich.
Dann verdienst du vielleicht sogar noch mehr und zahlst weniger Steuern. Wo gibt's das denn? Verrückt.
Verrückt.
Phantasialand. Im Phantasialand. Ja. Aber gut, ich will jetzt nicht ausholen. Es sollte ein kurzer, knackiger Moment der Woche sein.
Ja, aber da war er doch.
Wie lief's denn bei dir?
Aber auch knackig eigentlich. Also das ist relativ schnell auserzählt und es sind manchmal macht man sich ja gar nicht so richtig Gedanken und es gibt kluge Menschen, die sich doch noch mehr Gedanken machen. Und das war so einer davon. Ich habe einen Podcast gehört und ich habe den länger nicht mehr gehört und ich glaube, ich habe den schon mal gedroppt hier, aber das ist auch kein unbekannter Podcast, das ist Lanz und Precht. Und zwar direkt die Ausgabe nach der Bundestagswahl. Und jetzt kann man da immer geteilter Meinung sein, was den Podcast angeht. Man kann auch Markus Lanz gut finden oder nicht. Liebe Grüße an der Stelle, hört uns bestimmt zu. Richard David Precht, auch jemand, der sehr polarisiert. Irgendwann war mir das ein bisschen zu viel. Einfach deshalb, weil Markus Lanz irgendwas sagte von, ja, also Christian Lindner, es ist schon bitter, dass der nicht mehr dabei ist. Weil das jemand ist, der ja ein einfach brillanter Kopf in der Politik ist. Also inhaltlich kann man sich streiten, aber ein brillanter Politiker, weil er einfach sein Handwerk beherrscht. Wo ich dann so sage, die einen sagen so, die anderen sagen so. Dann war ich fast davor, abzuschalten, aus Gründen. Und also weil das dann auch meine Mental Health etwas belastet hätte, so eine Aussage. Aber ist ja Geschmackssache. Er sagte dann aber etwas sehr Richtiges. Und darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht, weil wir ja immer sehr dazu neigen, auch, wie soll ich sagen, gerne mal auch der medialen Berichterstattung nicht zu folgen, aber sie doch in uns aufzusaugen oder sehr nah ans Rand zu lassen. Er sagte sinngemäß, es ist schon brutal, wenn du, und das gilt nicht nur für die Spitzenpolitiker, wenn du um 18 Uhr, wenn die Hochrechnung kommt, dann weißt du, entweder ich habe noch einen Job oder ich habe eben keinen Job mehr. In dieser einen Sekunde, bis dahin hoffst du, bis dahin hast du davor dich kaputt gemacht. Du hast dich im besten Fall, und wir sind ja der Souverän, also wir wählen ja die Damen und Herren, für dieses Land eingesetzt. Und in einer Sekunde ist das eventuell komplett im Arsch. Und wir denken dann immer an die, die vorne in der ersten Reihe stehen. Es sind Tausende Beschäftigte im Hintergrund, in den Büros, in den Fraktionen, überall, die dann mit einem Mal den Job los sind. Und wenn du dir das mal so als Energiemasse vorstellst, wie viele Menschen, aber da schreibt kein Mensch drüber. Wenn VW 8000 Leute entlässt, dann hast du aber eine Zeile nach der nächsten. Wenn irgendein Automobilzulieferer pleite ist und 200 Leute über die Wupper gehen, dann hast du da richtig schöne Schlagzeilen. Wenn aber in diesem Kosmos plötzlich Arbeitslose entstehen, ich habe noch nirgendwo gelesen, was mit denen so passiert. Ich habe noch nirgendwo ein Interview, also zumindest nicht wissen, wahrscheinlich sind die geführt worden, ich habe noch nirgendwo eins gesehen, wo mal eine Nahaufnahme von jemandem gemacht wird und was das mit dem macht und was das bedeutet, der dann seinen Job verliert. Jetzt kann man sagen, ja gut, okay, aber das weiß man doch. Also das ist doch irgendwie auch Teil des Geschäfts. Geht so. Man weiß ja auch, dass, man könnte jetzt auch sagen, man weiß ja auch, dass die Automobilbranche irgendwie, dass es der nicht so gut geht. Dann könnte man auch die alle blamen, die trotzdem diesen Job annehmen. Ja, weil man vielleicht einfach auch einen Job braucht. So einfach ist das. Und weil du vielleicht auch heutzutage dann auch sagst, ja komm, geh das Risiko ein und hoffe, dass es dann irgendwie weitergeht. Und wenn du dir das mal als nochmal so ein bisschen als Energiemasse vorstellst, also eine Masse von Menschen, die von heute auf morgen ohne Job sind und die Schicksale, die da dran sind, ich würde gerne einfach mal wirklich erfahren, was sind das für Menschen, was passiert denn dann danach und so weiter. Es ist ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, der dann einfach ohne Job da steht. Macht man sich gar keine Gedanken drum. Ich habe mir da sehr viele Gedanken drum gemacht und habe mir dann gedacht, meine Fresse. Also es ist so, wenn du in der Politik arbeitest, und das weiß ich auch von den Menschen hinter den Kulissen, die kriegen ja die ganze Zeit irgendwie nur, kriegen sie nur dreckig. Also in dem Moment, wo du dich outest als Politiker oder politisch aktiv oder was auch immer, dann bist du hier sofort, hat jeder eine Meinung. Und sofort hat auch jeder ein Urteil. Der Preis ist also relativ hoch. Und die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle so bezahlt wie ein Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen oder beim 1. FC Köln oder wie you name it. Das macht schon auch was mit Menschen. Und ich dachte mir so, ja, ich kann dem total folgen und finde es auch irgendwo bitter. Und wenn du dann so dieses Bild fand ich auch ganz stark, sonntags 18 Uhr Hochrechnung. Und Jörg Schönborn erzählt dir, dass du keinen Job mehr hast. Das ist irgendwie auch eine völlig weirde Situation. Ja, das war mein Mental Health Moment der Woche, wo du dann doch sehr demütig wirst und denkst so, du hast es, in unserem Fall ist es so, wir haben es selbst in der Hand. Haben uns auch bewusst dafür entschieden. Aber es ist in so einer Situation, glaube ich, boah, schon auch eine krasse Nummer.
Ja, also so zusammengefasst, zweifelsohne, ja.
Ja. Da täte ein wenig Prävention ganz gut, könnte man sagen. Und das ist auch das, was wir so ein bisschen heute uns mal angucken wollen. Denn wir haben ja ein wenig als Thema, wenn wir das einfach mal so ein bisschen aufmachen wollen, ein Thema, wo es darum geht, dass ein finnischer Mental Health Spezialist, Antti heißt der, kooperiert das erste Mal mit einer Schweizer Versicherung und unterstützt digitale Lösungen für psychische Gesundheit bei Firmenkunden. Und das sieht dann so aus, das große Stichwort ist ja eigentlich, es ist auch so ein bisschen durch die Medien gegangen, das Thema Prävention. Und wie man auch Angebote schaffen kann, und das wird da nun auch ganz gut beschrieben, wie Angebote geschaffen werden, auch relativ anonym und auf dem digitalen Weg, also sprich per Video-Coaching, wie sich Firmen, Mitarbeiter coachen lassen können in Situationen. Weil man einfach auch weiß, wie wahnsinnig hoch die Ziffer von denen ist, die am Ende des Tages nicht nur betroffen sind, sondern die 52% aller Invaliditätsfälle, also Berufsunfähigkeit, in der Schweiz ist es so, sind auf psychische Belastungen und Burnout zurückzuführen. Das ist ja Wahnsinn, oder? 52% aller Invaliditätsfälle, also Berufsunfähigkeit. Das finde ich eine krasse Zahl und dementsprechend ist es ja auch so, man muss handeln. Und die Frage, die sich mir stellt, wann ist dir einmal begegnet, dass Menschen ein Angebot bekommen haben, ihre Versicherung oder überhaupt generell präventiv, nicht dann, wenn sie schon betroffen sind, sondern präventiv Unterstützung bekommen zu können. Mir ist es noch nie beim Weg gelaufen, aber da bist du der Arzt und da bist du mit Versicherungen tagtäglich irgendwie involviert. Hast du da irgendeine Kenntnis von?
Nein, also auch in Vorbereitung zu der Folge, und wir hatten ja so ein, zwei Überschriften, einmal Thema Prävention und das zweite Thema einfach insgesamt auch offener für das Thema mentale Gesundheit zu sein, damit man überhaupt diese präventiven Möglichkeiten anbieten und implementieren kann. Aber wie gesagt, auch in der Vorbereitung zu der Folge, erstmal war ich sehr überrascht, wie viele Projekte es gibt, auf die man zurückgreifen kann mittlerweile. Das war schon, allein das war schon den Eintrittspreis für die Folge wert. Mhm. Aber so ein Programm, so ein Angebot kenne ich nicht. Es gibt natürlich in vielerlei Hinsicht mittlerweile präventive oder auch Vorsorgeuntersuchungen. Aber ich glaube, dass wir die Tragweite der mentalen Gesundheitsbeschwerden und Störungen und auch Erkrankungen eigentlich immer noch nicht begriffen haben. Also so eine Zahl, dass der Anteil der Invaliditätsgründe bei 52% im Bereich der mentalen Gesundheit liegen, das ist ja, um vielleicht etwas platt im Kontext zu bleiben, ist ja irrsinnig. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet. Weil man würde ja häufig denken, ja klar, das sind Berufsunfälle, das sind berufsbedingte Erkrankungen des Bewegungsapparates. Ne? Also ich sage jetzt mal relativ einfach banal, Fliesenleger und Arthrose in den Kniegelenken, sowas zum Beispiel. Aber nein, es ist etwas, was uns natürlich alle betrifft und auch irgendwo auch alle vereint. Und wofür wir ja letztendlich auch gesagt haben, machen wir doch mal einen Mental Health Podcast. Und deshalb kann ich das nur zurückgeben, was du auch gesagt hast, anhand deiner Erfahrung. Mir ist sowas tatsächlich nicht bekannt. Nicht in der Tiefe auch und vor allen Dingen nicht auch in dieser Form, dass es publiziert wurde, weil ich glaube, dann spätestens hätte man das auch irgendwo mitbekommen.
Bin ich komplett bei dir. Es ist auch so, dass dieser Anbieter, also Aunty in Helsinki, in Finnland, der ist auch erst 2016 gegründet worden. Das ist noch nicht so lange her. Also das heißt, wir sehen ja auch dann daran, dass dieses Thema auch erst seit relativ kurzer Zeit gesellschaftsfähig geworden ist. Man merkt aber auch, das siehst du dann letztendlich einfach auch, wenn du dir mal so einen Medienspiegel anguckst oder generell, wie wird denn darüber gesprochen, über mentale Gesundheit? Das ist gefühlt auf dem Weg und auch gefühlt immer wichtiger. In Wahrheit ist es aber so, dass sich dann doch immer relativ wenig Menschen am Ende damit auseinandersetzen, im Vergleich zu vielen anderen Blessuren, die man so haben kann. Ich glaube, über Ernährung machen sich auf jeden Fall deutlich mehr Menschen Gedanken. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Zahlen ungefähr von Menschen, die sich vielleicht nicht gesund ernähren und dementsprechend auch an Übergewicht leiden, und aber auch die Zahlen derer, die in Sachen Mental Health Support benötigen, ungefähr gleich ist. Das heißt also, da tut sich nicht viel. Nur das eine ist, steht halt jedes Mal im Frühling, und wir sind jetzt schon fast wieder im Frühling, steht dann halt als nächste Diät in der Brigitte oder in der Bunten oder you name it. Aber die Prävention, und das ist es ja, Prävention in Sachen Mental Health ist dann noch lange nicht. Und nochmal ist es auch krass, finde ich, dass seit 2016 sind die gegründet, und also diese Beratungsfirma, und und wird von 450 Unternehmen in den nordischen Ländern und ganz Europa eingesetzt. 450. Mal eine Gegenzahl dazu. Im Jahr 2026 wird es so sein, dass es 190.000 Unternehmensübernahmen geben wird. Das heißt also, wo die Inhaber aufhören, Mittelstand, Kleinunternehmer, auch größere Konzerne, wo da eine Nachfolge ansteht. 190.000. Und da wird gerade massiv Energie reingesteckt und Überlegungen, wie kriegen wir denn das alles gewuppt? Und da geht es natürlich darum, diese Unternehmen zu erhalten. Da geht es darum, im zweiten Schritt diese Unternehmen weiterzuentwickeln. Also eine enorm große Zahl. Ich will das auch nicht direkt miteinander vergleichen. Ich will nur einfach sagen, das ist eine Riesenzahl und da wird sehr viel Energie reingehen. Und da wird es auch darum gehen, dass jüngere Generationen solche Betriebe übernehmen. Und auf der anderen Seite hast du ein Unternehmen, also den führenden Berater, wenn es darum geht, in Sachen Prävention in Unternehmen. Das sind dann 450, die das in Anspruch nehmen. Jetzt gibt es dann natürlich auch noch andere Firmen, klar. Also wenn du das dann aber irgendwann mal zusammenzählst, dann kommst du aus weiten, sicher garantiert nicht mal in die Nähe von 190.000 auf der anderen Seite, die dann in einer Umstrukturierung sind, wo natürlich auch die Sehnsucht ist, dass sich da dann vielleicht was verändert. Ich finde das krass und ich finde, wenn man solche, ich bin jetzt nicht nur der Zahlenfreund, ich bin eigentlich der, der sich die einzelnen Geschichten gerne anguckt. Aber wenn es um Prävention geht, dann gibt es ja auf der physischen Ebene auch schon lange, lange, lange Menschen, auch Professoren in der Sportwissenschaft, die sich für Prävention einsetzen, die dafür kämpfen, dass da Mittel auch frei werden bei Krankenkassen. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, vielleicht hast du eine Erklärung dafür, warum das so langsam auf den Weg kommt nur. Und wenn du, lass mich die Schleife noch einmal drehen, wenn du dann siehst, dass in vielen Sportarten die Psyche, das ist total akzeptiert, eine Riesenrolle spielt, auch da ist es da nicht auch so, dass Prävention Mangelware ist, sondern dass man da immer nur reagiert auf etwas, auf ein Manko, das dann entsteht?
Da waren sehr viele Fragen in einer.
Ja, ich weiß. Verzeih mir, aber es sind sehr viele Fragen.
Jede Antwort für sich wäre eine Podcast-Folge wert.
Aber ich komme in 2 Stunden wieder. Du kannst einfach mal loslegen.
Bitte schneiden. Der Cutter schneidet sich in die Finger. Nein. Ich fange mal bei dem Bereich kurz an, der mich unmittelbar natürlich auch berührt und betrifft, nämlich Prävention in der Medizin, vor allen Dingen in den Bereichen, die griffig sind, also griffig im Sinne von, wir haben Daten, Merkmale, Zahlen, wir haben Organe, Gelenke, die man anfassen kann. Das ist alles so, also wo wir wirklich so eine gewisse Haptik haben. Und ich glaube, das ist natürlich auf der einen Seite auch ein ganz großes Problem im Bereich der mentalen Gesundheit. Natürlich kannst du jemandem an den Haarschopf packen oder am Scalp ziehen, aber ich glaube, die Problematik ist dieses berühmte, es gibt ja auch diesen schönen Satz, man kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken. Doch, na klar kann man das. Mhm. Na klar. Mhm. Auch bildtechnisch. Es gibt mittlerweile bildgebende Verfahren, womit man gewisse psychische Aktivitäten messen kann, farblich darstellen kann und so weiter und so fort. Das würde vielleicht aber zu tief und zu weit führen. Aber das größte Dilemma, denke ich, ist immer noch, dass das Thema mentale Gesundheit oder nehmen wir es mal anders, mentale Krankheit und auch die Vorstufen, die zu mentaler Krankheit führen, immer noch ein großes Stigma darstellen. Hm. Gesellschaftlich, teilweise, aber auch medizinisch. Es gibt ja schon unheimlich viele präventive Themen aus der Urologie, aus der Gynäkologie, aus der Zahnmedizin und so weiter. Und es gibt ja auch unheimlich viele Personen des öffentlichen Lebens, Prominente, die sogar Werbung dafür gemacht haben. Also Werbung nach dem Motto, lass dir doch mal die Prostata untersuchen. Bist du auch schon 50? Dann geh doch mal in eine Urologie. Das hat man aber natürlich nie so verstanden wie, ey, Moment mal, der scheint ein Problem mit seiner Prostata zu haben. Aber wie viele Prominente gibt es, die Werbung machen für, ich nenne es mal, psychologische Dienste? Natürlich gibt es prominente und bekannte Persönlichkeiten, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrung, aufgrund ihrer eigenen Symptome, Erkrankungen darauf aufmerksam machen wollen und sagen wollen, pass auf Leute, das hat mich echt Lebensenergie und auch Lebenszeit gekostet. Ich möchte damit an die Öffentlichkeit, ich möchte, dass sich jeder damit auseinandersetzt. Aber es ist sicherlich noch einfach eine große Stigmatisierung und Berührungsängste, die es einfach zu diesem Thema gibt. Aber es gibt wiederum, und dafür brauchen wir uns ja nur die Krankheitsausfälle im Berufssektor anzuschauen. Auch da ist ja das Thema mentale Erkrankung weit führend und mit einer ganz besonderen Eigenschaft. Es gibt keine Saisonalität dafür. Für Influenza, für Grippe gibt es Saisonalitäten. Nicht für psychische Erkrankungen. Die gibt es zu allen vier Jahreszeiten. Zuhauf. Und allein das ist ja schon, wenn man jetzt nicht präventiv im Sinne von, es könnte ja mal passieren, sondern präventiv, nachdem es aufgetreten ist, wenn sich jemand aufgrund psychischer Befindlichkeiten und vor allen Dingen psychischer Symptome und Erkrankungen krank gemeldet hat, der Schaden, der dadurch entsteht, der geht ja ins fast Unermessliche. Und spätestens da müsste eigentlich dann ein Umdenken stattfinden. Aber solange wir, denke ich, mit dem Thema nicht viel, viel offener, viel transparenter umgehen und auch letztendlich dem Ganzen vielleicht sogar noch mehr klare Gesichter zuordnen können und Vorbilder, um es mal so zu nennen, wird es schwierig. Das zweite Thema, auch ein großes Thema, und da möchte ich ein, zwei auch Anekdoten aus dem Leben kurz wiedergeben, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, ist das Thema Psychologie beziehungsweise mentales Training, nennen wir es mal so. Ich finde, das ist ein viel schönerer Begriff auch, dass man weiß, dass man in diesem Bereich trainieren kann, ist eben Sport. Es ist ja mittlerweile verankert und auch im Rahmen der Lizenzierungsvorgaben verbindlich, dass man beispielsweise, wenn man ein Nachwuchsleistungszentrum in der Fußball-Bundesliga betreiben möchte und so weiter, dass man eine psychologische Abteilung haben muss. Das hört sich für mich immer ein bisschen doof an, wenn es heißt, ihr müsst das haben, sonst kriegt ihr, übertrieben formuliert, keine Lizenz. Aber natürlich musst du auch manchmal den Vereinen einfach diese Pflicht auferlegen, weil es würden sehr wenige im Fußball auf die Idee kommen, eine psychologische Abteilung einzurichten, wenn es nicht Pflicht wäre. Aber da es Pflicht ist, hat nun mal mindestens jeder Bundesliga-Verein, Zweitliga-Verein etc. eine psychologische Abteilung. Wie werden die genutzt? Und ich werde jetzt nicht anfangen, darüber zu spekulieren, wie ein Zweitliga-Verein das eventuell umsetzt, sondern bleiben wir mal in der Belle Etage der Fußball-Bundesliga. Nehmen wir mal einen Top-3-Verein aus den letzten 25 Jahren. Jeder kann jetzt selber aussuchen, welcher Verein das ist. Da gibt es psychologische Angebote. Wie werden die eingesetzt? Jetzt könnte man sagen, das ist trainerabhängig. Ja, ist natürlich Bullshit. Der Trainer hat damit überhaupt nichts zu tun. Früher sagte ein Otto Rehhagel vielleicht oder ein Hüb Stevens, ja, der Psychologe im Verein bin ich. Ja, Gott sei Dank waren sie es nicht. Ja, sondern der Psychologe oder die Psychologin, das sind Spezialisten, das sind Fachleute. Die haben übrigens auch eine Verschwiegenheitsverpflichtung.
Na klar.
Also sprich, in dem Moment, wo die Athleten dort Kontakt aufnehmen, ist das eigentlich unter geschlossenem Vorhang. Und ich möchte mal folgende Anekdote erzählen. Es gab mal einen Psychologen in einem Top-3-Bundesliga-Verein, der war sprachlich sehr gewandt. Der konnte Italienisch, der konnte Spanisch, der konnte Englisch, der konnte Deutsch. Und dann hat das irgendwann mal der ein oder andere Trainer mitbekommen und gesagt, hör mal zu, dem Brasilianer, dem Spanier, dem Italiener, dem musst du jetzt mal das übersetzen. Weil der Psychologe ja die ganze Zeit im Verein ist. Also der ist die ganze Zeit bei der Mannschaft. So, dann hat er das ein paar Mal gemacht. Und dann kam irgendwann ein Spieler und sagte, Doki, ich habe schon, also ich würde schon gerne mal mit jemandem reden. Ich habe so ein paar Dinge auf meinem Herzen, psychologischer Natur oder psychischer Natur, das möchte ich gerne mit jemandem besprechen. Und ich so, pass auf, ich bin dafür nicht so geeignet, ich bin kein Spezialist, du kannst mit mir über alles sprechen, sag ich, aber nutz doch bitte den Kollegen X oder Y. Sagt er, warum das denn? Ja, sag ich, weil der Psychologe ist. Da sagt er, wie bitte? Ich habe gedacht, der ist Dolmetscher. Ja?
So viel, super Geschichte.
So viel zum Thema Einbindung Psychologie in der Fußball-Bundesliga. Gibt es andere Beispiele? Selbstverständlich. Die Jugend zum Beispiel oder die Jugendabteilung, die greifen viel mehr auf dieses, auf diese Möglichkeit zu oder auch zurück. Und ich bin immer wieder erstaunt, weil es gibt diese Fragen, die man den meisten Trainern im Laufe ihrer Karriere mindestens 10-mal stellt, nämlich wie wichtig ist der mentale Zustand ihrer Mannschaft im Vergleich zum körperlichen oder taktischen Zustand, technischen Zustand. Und es gibt kaum einen Trainer, der dieses Verhältnis unter 80% beziffert. Die meisten sagen mindestens 80%, wenn nicht sogar 100%. Und dann denke ich mir, ja, warum wird das dann nicht trainiert? Ecken, Freistöße werden trainiert. Teilweise werden aber 50 Ecken und Freistöße geschossen, ohne dass ein einziges Tor fällt. So, wenn doch der mentale Bereich mindestens 80% der Leistungsfähigkeit ausmacht. Ich glaube, es gibt kaum einen Coach da draußen, der dem widersprechen würde. Warum wird es nicht trainiert? Wenn du vor allen Dingen die Leute auch noch im Verein hast, Vollzeit, die auch noch jeden Monat bezahlt werden. Und wir können das weiterspinnen im Bereich Rehabilitation. Ein Spieler, eine Spielerin verletzt sich. Lange Ausfallzeit. Ja, am Ende wird gesagt, klar, rehabilitieren wir. Ja, körperlich. Aber dieser Mensch, der diese Verletzung erlitten hat, ist nicht mehr der gleiche Mensch. Psychisch.
Ja, guter Punkt.
Also müssen wir auch psychisch rehabilitieren. Findet das statt? Vielleicht. Bestimmt. In dem einen oder anderen Kontext. Aber regelhaft auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und da nehme ich jetzt nicht, da nehme ich nicht jetzt die Schnauze zu voll. Regelhaft auf gar keinen Fall.
Also selbst bei Extremfällen nicht, wo sich jemand zweimal innerhalb von 2 Jahren das Kreuzband reißt.
Wenn jemand auf die Idee kommt und letztendlich das Ganze auch vernünftig verpackt, dann sicherlich schon, aber nochmal nicht regelhaft. Mhm. Ne? Und das ist halt auch meiner Meinung nach ein schwieriges Thema, weil es gibt App-basierte Varianten jetzt grundsätzlich für den Bereich. Jetzt nicht für den Bereich einzig und allein traumatische Verletzung und Rehabilitation, sondern es gibt ja App-basierte Möglichkeiten. Aber da kann ich mir nicht eine App runterladen, in dem Fall. Da brauche ich einen Mensch. Einen Menschen, der mir zuhört, der reagiert, mimisch, gestisch, der Lösungsvorschläge hat, der mir sofort aufzeigt, pass mal auf, ich habe ganz viele schon betreut, das ist der Weg, wir gehen den zusammen und in jeder Etappe, wie wenn beispielsweise jemand Unterarmgehstützen nach einer Verletzung oder nach einer OP hat, die werden irgendwann abtrainiert, dann return to walking, return to running, return to training, return to competition, return to fight. In diesen Etappen müsste letztendlich natürlich auch eine psychologische und mentale Betreuung stattfinden. Weil Return to Training ist nicht zu vergleichen mit Return to Fight. Hm. Körperlich als auch geistig. Und deshalb, da kann man das nicht app-basiert gestalten. App-basiert kann man zum Beispiel sagen, in einem Betrieb, wenn der Betrieb damit überhaupt noch keine Erfahrung hat und keine Berührungspunkte und die Leute haben sich alle lieb und freuen sich alle, dass man sagen kann, pass auf Leute, wichtig ist, ihr habt eure Skills, die sind auch wichtig für das Unternehmen und die müsst ihr auch einbringen, aber das Entscheidende ist, eure Birne muss funktionieren. Ihr müsst morgens aufstehen, gerne zur Arbeit kommen, eure Skills abliefern, das Unternehmen voranbringen, abends nach Hause gehen und gut schlafen. Und dafür braucht ihr auch ein kognitives Training. So kann man es verkaufen. Nicht, ihr könntet ja mal Burnout kriegen. Ja, nee, das ist ja das ist ein Labeling. Lass das weg. Sag, ihr braucht ein kognitives Training.
Und das ist interessant, wenn du, also mir fällt gerade nämlich ein, im gesamten Kontext, was du gerade sehr, sehr eindrücklich beschrieben hast, dass es ja auch immer die Frage der Ansprache ist. Also was wird denn für ein Bild oder was für ein Bild haben denn Menschen da draußen von Coaches oder von Psychotherapeuten oder was auch immer? Das sind teilweise, und das muss man auch sagen, sehr angestaubte Bilder, aber diese angestaubten Bilder, die werden bestätigt, weil genau diese Klientel von Coaches auch in der Tat noch besteht. Wo du sagst, oh, irgendwie unangenehm. Weil ich hatte nämlich mal die Situation, dass ein junger Fußballspieler auf meinen Rat zurückgegriffen hat, beziehungsweise die Eltern, ich bin jetzt überhaupt nicht kein Spielerberater, werde ich auch nie werden, sondern haben mich einfach mal gebeten, kannst du uns mal ein bisschen begleiten, kannst du uns mal so ein bisschen irgendwie aufklären innerhalb der Kommunikation zwischen unserem Sohn oder mit dem Spieler und so einem Verein, was meinen die, wenn die das und das sagen? Wir blicken nicht mehr durch, was die uns eigentlich sagen wollen. Da sitze ich da in so einem Nachwuchsleistungszentrum und da war dann der Leiter NLZ und da wurde geredet und geredet und geredet und der Leiter NLZ, der war eigentlich relativ klar und dann kommt der Psychologe ins Spiel. Der sah auch aus wie ein Psychologe. Das war so ein Udo. Und so ein Udo, der seinen Job auch sehr ernst genommen hat. So, der sah auch schon sehr alternativ aus, nichts dagegen. Also ich esse selber gerne alternativ und Bio und keine Ahnung, aber das war so, der passte klassisch in so eine Schublade. Und dann sagte Udo mit einer sehr sanften Stimme, also ich will euch mal was sagen. Ich dachte so, was kommt jetzt? Also ich finde, dass so und so niemals ein Profispieler wird. Und ich so, oh, jetzt bin ich mal gespannt, wie Udo das verargumentiert. Dann sag ich, ja, warum? Also ich weiß, dass er einfach dafür viel zu sensibel ist. Der Spieler, der kurz vor der Volljährigkeit war, guckte mich an und sagte, boah, ist klar, finde ich nicht. Guck dir mal meine Statistik an, bitte. Und guck dir mal das an und das an. Also woher nimmst du das? Du, weil ich das besser weiß. Ich dachte, oh, Udo weiß es besser und das ist ein schlagendes Argument. Dann ging das so weiter und Udo erfüllte seine Rolle brillant und bestand aber darauf, es besser wissen zu wollen. Der Spieler sagte die ganze Zeit und dieser Mensch sagte die ganze Zeit, was will dies denn dieser Mensch? Der hat dieses Angebot nie angenommen übrigens und der hat es auch danach natürlich nicht mehr angenommen.
Auch nicht weiterempfohlen wahrscheinlich.
Nee, weil es halt ein Udo auch war, ne? Und ich glaube, es gibt halt sehr, sehr viele Udos noch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was das dann auch schwer macht in Wirklichkeit. Also dann sind Udos werden zu Übersetzern. Das ist natürlich dann das totale Desaster. Ja. Aber du hast halt einfach auch tatsächlich genau diese Klientel von Mensch, wo ich auch ganz ehrlich, obwohl ich mit dir zusammen mit großer Freude einen Mental Health Podcast machen darf, aber ich würde auch nicht zu einem Udo gehen. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Und davon gibt es aber eben einfach viele. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Stück weit einfach die Hürde, die wir immer noch zu nehmen haben. Weil ein Psychotherapeut und ein Coach, davon gibt es ein Bild, das da gezeichnet wurde. Und das glaube ich auch noch sehr, sehr tief drin, also wahrscheinlich auch noch in jüngeren Generationen sogar. Und ich vermisse natürlich auch ein Stück weit die coolen Säue, die einfach auch mal sagen, komm, lass mal reden. Also lass doch einfach mal gucken, wie kannst du denn ganz gezielt, das geht dann eher so ein bisschen in die Richtung Psychoanalytiker, die dann eher klarer sind. Das sind ja irgendwie nicht so die, na, wie fühlst du dich heute? Sondern das sind dann eher die so, okay, lass mal gucken, wo ist das Problem mental? Woran liegt das? Wie können wir das machen? Wie können wir das lösen? Wo das auch ein bisschen handfester ist. Das ist natürlich immer eine Typfrage. Aber ich glaube genau hier, und das ist übrigens, jetzt kommt wieder diese Schnittmenge auch zur Prävention in Richtung Physis. Du brauchst ja Lösungen. Du willst ja nicht die ganze Zeit zurückgucken. Und wenn wir weiter zurückkommen, dann haben wir alle eine schwere Kindheit gehabt und sind zu nah an die Wand geschaukelt. Die Frage ist aber doch, wie gehen wir denn in Zukunft damit um? Also gibt es Rezepte? Gibt es eine Prävention? Gibt es Wege und Mittel, wie ich erstmal als Individuum stärker werden kann? Wie geht's mir besser? Wenn wir jetzt zurückkommen auf den Finn, der clevererweise 450 Unternehmen beraten darf. Was bedeutet das denn, wenn ich damit arbeiten will? Was bedeutet denn, wenn ich raus will aus dieser 52%-Kurve Individualität? Was bedeutet das für mich und was kann ich tun? A, um präventiv was zu tun. B, wenn es mir nicht richtig gut geht, welche Leute stehen mir da zur Verfügung? Welche Techniken stehen mir zur Verfügung? Und so weiter und so fort. Das ist ja ein blinder Kosmos eigentlich, weil es einfach vielleicht noch neu ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch geprägt von Udos und auf der anderen Seite dann aber auch gibt es kein richtiges Angebot. Ich find's schwierig. Ich find's auch wirklich nicht einfach. Und ich glaube, es braucht auch eine gewisse Transformation. Das ist so ein abgegriffenes Wort, mir fällt nichts anderes ein. Und ich bin immer wieder sehr fasziniert. Du hast jetzt von den drei Top-Bundesliga-Clubs gesprochen. Es gibt aber auch Bundesliga-Clubs auch in der zweiten Liga, vielleicht auch in der dritten, wo auch ganz coole Coaches sind, wo auch ganz coole psychologische Beratung irgendwie am Start ist. Oder täusche ich mich da? Weil davon können wir doch eigentlich was lernen. Also irgendein Verein, war es Schalke, bin mir nicht sicher, hatten einfach erstens mal eine Frau, fand ich schon mal sehr angenehm. Die haben auch dazu gestanden, die hat sich auch zu erkennen gegeben, die hat auch mit so einer Mannschaft gearbeitet. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, wie erfolgreich war das Ganze, wenn man sich anguckt, wo Schalke heute steht, aber das wäre ein bisschen zu populistisch. Aber es gibt da ja gute Ansätze. Kann man davon etwas mitnehmen in die Neuzeit?
Kann man auf jeden Fall. Leverkusen hatte auch mal eine Kollegin und die auch einen sehr guten Zugang zu den Spielern hatte, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich. Und was sicherlich wichtig ist, dass man den Bereich der psychologischen Betreuung eben nicht unbedingt auch mit, in dem Fall, sportlichen Ergebnissen in einen Topf werfen sollte, weil das ist nicht meiner Meinung nach die Aufgabe. Erstmal ist die Verfügbarkeit wichtig, also dass jemand im Vollbesitz seiner geistigen und idealerweise dann auch körperlichen Kräfte zur Verfügung steht. Und alles andere, dafür gibt es dann wieder neue Spezialisten, wie ein Trainer oder eine Trainerin, die dann eben dann das Potenzial rauskitzeln muss. Aber das Thema ist einfach wichtig, und ich glaube, da könnte man auch von Seiten der Betriebe, und dazu zählen auch Sportvereine, das sind auch Betriebe oder Fußballvereine im Speziellen, dass eine Verfügbarkeit angeboten wird. Weil es ist unheimlich schwierig als Privatmensch, der, egal ob jetzt präventiv oder kurativ, also schon sozusagen krankheitstechnisch betroffen und einfach eine Therapie benötigt, auf eigene Faust jemanden zu finden. Und zwar egal ob in physischer Form oder in Form einer Teletherapie. Und wenn man dann eben die Möglichkeit hat und hat diese Leute an der Hand, egal ob das jetzt, ich meine, diese 450 Unternehmen, die jetzt von dem finnischen Angebot profitieren, ist ja nicht so, dass da jedes Mal ein Mitarbeiter von dieser Firma in den Unternehmen auftaucht, sondern da ist auch viel Teletherapie dabei oder Telesprechstunde, nennen wir es mal, es muss ja nicht Therapie sein, oder Teletraining. Aber erstmal darauf aufmerksam zu machen, Leute, das ist nichts, was ihr an jeder Tankstelle bekommt, sondern das ist wirklich ein ganz tolles Angebot, das wir euch hier zur Verfügung stellen. Von mir aus auch gerne wie betriebliche Altersvorsorge, die ja mittlerweile auch verpflichtend ist. Vielleicht muss man das auch verpflichtend machen in den Betrieben, dass man sagt, ab bestimmten Mitarbeitergrößen brauchen Sie eine psychologische Anlaufstelle. Nennen Sie uns bitte diese in Form von Möglichkeiten vor Ort vorstellig zu werden, respektive Video, Telemöglichkeit. Und schon würde sich das ganze Thema nochmal ganz anders gestalten. Und dann kann man auch mal sagen, ja Moment, ist ja eh anonym, beziehungsweise unterliegt ja eben der Schweigepflicht. Ja, dann nutze ich das mal. Dann spreche ich einfach mal über meine Sorgen, über meine Nöte, über meine Befindlichkeit. Oder dass man vielleicht in Form des Betriebes Mental Health Day einmal im Jahr einrichtet. Und sagt, pass auf, ne, wir machen jetzt nicht hier diese Teambuilding-Maßnahmen, diese klassischen, Kanufahren, Schnitzeljagd, Klettern, Garten und so weiter, sondern wir machen einen Mental Health Day. Und dazu kommt eventuell auch jemand mit dazu von der jeweiligen Firma, von dem jeweiligen Unternehmen, von der jeweiligen Agentur, die den Betrieb betreut. So, und da gibt es sicherlich sehr gute Möglichkeiten, eben so wie ich es vorhin formuliert habe, multimodal mal so ein kognitives Training anzubieten, dass man sich überhaupt damit beschäftigt, den Geist zu trimmen und den Geist zu beschäftigen und nicht immer darauf zu warten, dass er irgendwann mal reaktiv sagt, hör mal zu, du merkst schon, dass du dich dazu ballerst und in eine Sackgasse rennst. Sondern das muss man doch vorher sehen. Ich sehe doch auch auf dem Navi, dass ich in eine Sackgasse zufahre. Ja, da fahre ich doch nicht rein, verdammte Scheiße. Da drehe ich doch vorher um. Ja, das ist doch verrückt.
So nenne ich die Folge jetzt heute. Da fahre ich doch nicht rein, verdammte Scheiße. Das war jetzt die Folge.
So, ich sehe auf dem Navi. Ach nee, stopp. Ich drehe vorher ab. So, und das ist doch schön, wenn ich vorher so ein bisschen wie so ein Neuronavi habe und weiß, ey, Moment, ich komme in eine Sackgasse. Die sehe ich vor dem geistigen Auge. Pupp, ich tritt auf die Bremse. Und ruft den Service an. Oder was auch immer. Und weil die Siri, die ich fragen kann, oder welchen Bot auch immer, den gibt's dann auch für die geistige Variante, jetzt nicht unbedingt als Bot, sondern da tatsächlich als Möglichkeit der Konsultation und fertig.
Darf's halt nur keinen Udo haben, der dann sagt, oh, fahr da bitte nicht rein.
So sieht's aus. So. Du wirst nie ein guter Autofahrer.
Du, weil ich's weiß. Also,
ich habe schon einige wie dich.
Ja.
Ruiniert.
Also alle Udos, die uns zuhören, die den Namen Udo haben, es ist nicht böse gemeint, es war jetzt einfach nur exemplarisch einfach rein. Ja. Nein, aber du hast natürlich völlig recht, ich finde das Bild auch ganz schön, dass ist schon irgendwo absurd ist, dass man trotzdem weiter auf dieser komischen Autobahn oder auf diesem komischen Weg dann trotzdem weiterfährt. Also ich hatte gerade vor ein paar Tagen wieder das Phänomen, traf ich dann wieder auf ein amerikanisches Unternehmen, das einfach nur auf Profit ausgelegt ist und wo Mitarbeiter einfach auch wirklich sich in diesen Strudel immer wieder reinziehen lassen, weil sie den Druck auch immer wieder haben, einfach abzuverkaufen. Und du reihenweise geht's da Menschen nicht gut. Und reihenweise haben sie dann einfach auch, da ist Prävention gar kein Thema, sondern dann erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und dann tut man etwas für die mentale Gesundheit, um dann, wenn man gesundet ist, wieder genau sich in diesen Strudel reinziehen zu lassen. Und wieder diesen Druck standhalten muss, diesem Verkaufsdruck standhalten muss. Brutal. Und einfach, weil Menschen Angst um ihren Job haben, einfach, weil sie es auch gut finden, für dieses Unternehmen zu arbeiten, einfach, weil sie nicht sagen, stopp, hier geht's nicht. Oder vielleicht nicht unbedingt das Unternehmen verlassen müssen, aber das vielleicht zum Anlass nehmen und sagen, hier muss sich was verändern. Wir müssen die Kultur, die toxische Kultur in so einem Unternehmen verändern. Wir müssen auch was für KollegInnen tun, damit das so nicht weitergeht. Da wird im Gegenteil sehr oft, und das ist die harte Realität und ich erlebe das fast täglich, da wird dann einfach weitergemacht. Da ist niemand mit dem Stoppschild. Da ist auch niemand, der das duldet. Sondern wenn du mit einem Stoppschild kommst, dann kannst du sagen, ja, dann such dir doch einen anderen Job. Und wir wissen, was das bedeutet. Und was für Ängste da entstehen. Hat jeder von uns auch irgendwo schon mal erlebt. Und brutal. Und dann lassen sich solche Menschen dann eben einfach weiter. Das weißt du, dann denke ich mir dann lieber Nudo. Als dieses dann so weiter zu verfolgen. Und ich find's brutal. Ich find's brutal. Und deshalb finde ich dieses zarte Pflänzchen, das da in der Schweiz wächst, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und wenn es eben 450 jetzt sind, vielleicht sind es dann auch ein paar andere Anbieter mehr und vielleicht werden es dann mal irgendwann 1000 oder 2000. Vielleicht muss man dann auch ein Stück weit auch aushalten, dass das eben noch ein zartes Pflänzchen ist und dass sich da eben aber trotzdem was entwickelt.
Ja. Wir werden es beobachten, aber ich dachte ja vorhin in Vorbereitung der Folge, was für mich sehr, sehr erhellend und sehr positiv, wie viele Möglichkeiten tatsächlich auch schon zur Verfügung stehen, ob das jetzt Vereine sind, wie zum Beispiel Irrsinnig Menschlich oder die App, die eine Firma namentlich Synapticon GmbH in Berlin entwickelt hat mit Neuronation, seit 2011 übrigens schon auf dem Markt, wo es vor allen Dingen eben um diese Themen wie kognitives Training geht. Und das Schöne ist eben, diese Möglichkeiten bestehen, aber sie müssten noch klarer kommuniziert werden und vor allen Dingen eben, und das ist ja das Schöne oder die schöne Idee von dir gewesen bei der Folge, dass es eben um Prävention geht und nicht um die Erkrankung. Und wenn man das einmal verstanden hat und wenn man vor allen Dingen auch, ja, ich sag mal, das so gesellschaftlich normalisiert, also dass wirklich die psychische Gesundheit mindestens genauso wichtig ist wie die körperliche Gesundheit, dann ist das ja für jeden klar, dass er sich damit befassen muss. Aber solange wir da natürlich eben noch, ja, ich sag mal, bestimmte Personengruppen auch oder Krankheitsbilder in die Ecke stellen und ja, sagen wir mal, dem Ganzen einen schlechten Charme verpassen, ist es halt schwierig, sich zu öffnen. Vor allen Dingen auch schwierig, wenn man in dieser möglichen Übergangsphase ist, dass man sagt, ich fühle mich nicht gut, ich weiß aber nicht warum. Weil ich habe keine Schmerzen, ich habe kein Sodbrennen, ich habe keinen erhöhten Blutdruck, aber ich fühle mich nicht gut. Und dass man dann weiß, gut, aber es gibt natürlich auch nochmal eine andere Ebene, die man ja beleuchten kann, die man vor allen Dingen auch trainieren und schulen kann. Und deshalb wäre es halt schön, wenn das wirklich eben eine Normalisierung einfach erfährt.
In diesem Sinne, wir haben getan, was wir tun konnten, um das Thema auch auf die Bahn zu schieben in diesen knapp 60 Minuten. Und ich freue mich über ein weiteres Thema, nämlich nächste Woche. Da geht es um Bildschirmzeiten und um das, was ja es mit jungen Menschen macht oder überhaupt generell mit der Gesellschaft macht. Und auch dazu bleiben wir so ein bisschen in Finnland. Auch da gibt es ganz interessante neue Geschichten zu, auch durch die Presse gegangen und deshalb haben wir es auch nochmal aufgenommen. Freue mich drauf. Danke dir für heute und kümmere mich jetzt mal um meine persönliche Prävention und tu mir was Gutes.
Sehr gut, viel Erfolg dabei. Ich freue mich auch. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende an alle und dir natürlich auch.
Dito, bis bald.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.